Herzlich willkommen. Ja, ich bin leider nicht so gut vorbereitet, wie ich es normalerweise bin, aus privaten Gründen, aber ich hoffe, wir haben trotzdem Spaß. Und ja, mein Talk ist, was will uns der Politiker damit sagen? Ja, das ist jetzt nicht schön gegendert, aber tatsächlich sind es meistens Politiker, die diese Dinge sagen. Deswegen habe ich mich getraut, das so zu sagen. Ja, mal schauen. Über mich selbst, ihr kennt mich als Katzazzi, mein richtiger Name steht da auch. Ich bin IT-Consultant und Mitglied in ein paar anderen Dingen und habe Spaß manchmal so im Leben. Genau, wie die meisten von euch auch, bin ich halt einfach ein normaler Mensch und interessiere mich aber auch so für ein paar andere Dinge in Politik und so ein bisschen was, bin ich so ein bisschen was in diese Wirtschaftsthemen auch ein bisschen was reingerutscht, weil ich mal zwischendurch ein bisschen was mich mit Blockchains beschäftigt habe und will seitdem so ein bisschen was Aufklärung machen zwischen Politiker und Wirtschaftssprech und so den normalen Menschen im Prinzip so ein bisschen was. Das ist so ein bisschen meine Idee. Ich habe vor 2 Jahren hier auch den Vortrag gehalten, der Staat ist keine schwäbische Hausfrau und damit so ein bisschen was das angefangen. Genau, ich habe ein paar Themen vorbereitet, über die ich so mal grob eingehen will, so schöne Begriffe, die einem dann mal gerne in den Nachrichten oder sowas entgegenkommen. Zum Beispiel dieses tolle Thema Bürokratieabbau, wo wir alle immer gerne sagen, ja, das ist richtig und toll und das wollen wir haben. Und ja, wir haben alle viel zu viel Bürokratie. Die Frage ist nur, also da kann man sich ja sehr, sehr gut drauf einlassen und sehen wir alle so, wenn man mal zum Amt geht, dann muss man viel machen. Aber die Frage ist, was meinen die Politiker typischerweise damit, wenn sie von Bürokratieabbau reden? Normalerweise meinen sie sowas wie Arbeitsschutzrechte, dass die halt abgebaut werden, beispielsweise halt nicht meine Höchstarbeitszeit am Tag, sondern halt nur noch Höchstarbeitszeit in der Woche oder ähnliches. Oder halt Arbeitsplatzsicherheit abgebaut wird, dass man halt auch irgendwie da nicht mehr alles Mögliche einhalten muss. Oder irgendwelche Umweltschutzauflagen wegfallen könnten oder Verbraucherschutzrechte wegfallen, so von wegen, weil es ist ja auch alles aufwendig. Oder gerade wenn es halt um Bauen geht, weil wir eine Wohnungskrise haben, wird dann halt gesagt, lass uns das Bauen billiger machen und deswegen auf alle möglichen Gebäudesicherheiten verzichten. Da hat man dann so vielleicht mal ab und an mal diese Bilder im Blick, wo dann irgendwelche größeren Wohnhochhäuser dann mal in Flammen aufgehen oder einstürzen oder sonst irgendwas, wenn dann mal Sachen halt nicht eingehalten worden sind. Es ist also immer so die Frage, ja, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen was viel, aber viele dieser Regeln sind halt prinzipiell in unserem Interesse, dass die halt da sind. Gerade diese Themen, die halt gerne dann angesprochen werden, von wegen Bürokratieabbau. Das heißt nicht, dass man da nicht auch hingehen kann und schauen kann, ob man ein bisschen was zusammenfassen kann oder ein bisschen was allgemeiner oder anders formulieren kann. Also gerade beim Bauen, dass nicht vielleicht vorgeschrieben wird, dass genau A, genau B, genau C gemacht werden muss, sondern dass irgendwie ein bestimmtes Kriterium erreicht werden muss und wie man dahin kommt, dass das freier ist. Da kann man sicherlich Dinge tun, aber generell zu sagen, ja, alles, was da halt ist, das muss halt abgeschafft werden oder immer, wenn man eine Regel macht, müssen 2 andere wegfallen oder sowas in der Art, das ist ein bisschen pauschal und nicht unbedingt in unserem Interesse, weil viele dieser Regeln durchaus einen Hintergrund haben, warum sie da sind. Ein anderes Thema könnte man beispielsweise mal schauen, was beispielsweise Bürokratie im Sozialen so ein bisschen was ist. Wenn man mal schaut, wenn mal jemand einen Antrag stellt, um irgendwelche Dinge zu bekommen, beispielsweise Bürgergeld oder Kindergeld oder alles mögliche andere, da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Anlaufstellen. Also gerade die Tage letztens war in der Zeit ein schönes Interview mit einem Arbeitsamtsmenschen, der hat halt gesagt, dass das Bürgergeld halt, es gibt 500 kommunale Ämter, die für Bürgergeld und ähnliches zuständig sind. Und wenn man halt alle möglichen Anträge halt stellen möchte, die man parallel gleichzeitig haben könnte, kann es sein, dass man bis zu 18 möglichen Anlaufstellen hätte, an die man halt gehen muss, um halt all die Anträge, deren, wo man für berechtigt wäre oder potenziell berechtigt wäre, halt abzuleiten und dann halt die Gelder oder sonst irgendwas halt zu bekommen. Das ist ein riesengroßer bürokratischer Aufwand und bei jeder dieser Stelle wird halt tendenziell die gleiche Geschichte halt nochmal in allen möglichen Formularen und sonst irgendwas halt eingereicht und angeschaut und durchdacht dann natürlich von irgendwelchen Mitarbeitern und ähnliches, um dann halt im Prinzip dann relativ kleine Beträge, wenn man mal auf unsere Gesamtwirtschaft halt schaut, dann diesen einzelnen Personen dann halt zu geben. Also ja, für die einzelne Person ist das relativ viel, aber das, was wir halt als Unterstützung, als staatliche Unterstützung in den verschiedensten Fällen geben, ist im Verhältnis pro Nase relativ wenig. So, und wenn man dann halt das irgendwie ein bisschen was pauschaler machen würde und sagen würde, okay, pauschal gibt es oder zusammenfassend würden verschiedene Dinge, gerade halt Sozialleistungen, die sich dann ein bisschen was auch widersprechen oder halt in dem einen Fall Wohngeld da und das geht aber bis zu dem Betrag und das andere geht bis zu dem Betrag und Kinder hier, dies und nochmal jenes und in dem Fall, dass man so ist, kommt noch das dazu. Da gibt es halt ganz viel Verschiedenes, da könnte man mal hingehen und vielleicht da ein bisschen was aufräumen, aber da wird immer nur gesagt, nee, kürzen, 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 aber nicht Bürokratie halt wegpacken oder sowas. Na, die ganzen Menschen, die dann in den Arbeitsämtern oder sowas sitzen, die beschäftigen sich zu großen Teilen eben damit, einfach nur festzustellen, ja, der ist immer noch genauso bedürftig wie vor 6 Monaten. Yay! Also, es ist nicht unbedingt verkehrt, die Frage ist halt nur, was damit gemeint ist und meistens ist halt nicht das gemeint, was wir Bürger tatsächlich so dem begegnen. In diesem Kontext auch noch mal so ein bisschen was dieses tolle Thema Digitalisierung und Datenschutz, wo ich glaube ich hier nicht so viel erzählen muss, weil ich glaube die meisten relativ viel davon Ahnung haben. Nur es wird halt gerne von den Politikern so dargestellt, als würde der Datenschutz der Digitalisierung im Weg stehen die ganze Zeit. Und das ist halt definitiv nicht unbedingt der Fall. Also wie das Beispiel gerade eben gezeigt hat, wenn man halt bei 18 Anlaufstellen im Prinzip das gleiche Ding einreichen muss, nur mal mit all den gleichen Angaben machen muss und das alle 6 Monate immer wieder machen muss, weil man halt alle 6 Monate geprüft wird, dann ist der Datenschutz hier gerade nicht das primäre Problem, weil dass man in 6 Monaten halt nochmal alles einreichen muss, was man vor 6 Monaten gemacht hat, ist jetzt nichts, was irgendwie der Datenschutz irgendwie verhindern würde, weil dass die Daten gespeichert werden könnten halt in diesem Kontext, solange derjenige in der Kategorie, ich bekomme dieses Geld oder was auch immer halt drin ist, widerspricht halt nicht dem Datenschutz, sondern ist voll gegeben, solange halt die Daten benötigt werden, dürfen sie gespeichert werden. Genauso wie sie halt Daten halt an andere Stelle potenziell einfach weitergereicht werden könnten. Das könnte man halt als notwendige Sache halt generell gesetzlich vorsehen, dann wäre das abgedeckt oder halt sagen, hey, hak mal hier einen Haken an, dass wir das halt an die nächste Behörde weitergeben können. Dann ist das halt optional und wer das halt nicht möchte, kann immer noch alles einreichen, aber bei allen anderen könnten die Daten weitergegeben werden, wo es halt sinnvoll wäre. So dass man das selbst entscheiden kann und auch den Haken vielleicht wieder wegnehmen kann. Aber es ist nicht prinzipiell der Datenschutz, der uns da halt blockiert, dass wir all diese Sachen halt immer wieder und wieder und wieder einreichen müssen. Genauso wie man halt automatisierte Verfahren ein bisschen was machen könnte. Also wenn wir ein bisschen was mehr digitalisieren in diesen Bereichen, könnten wir halt auch tatsächlich darauf dafür zu kommen, dass halt weniger Menschen Daten überhaupt in die Hand bekommen. Je nachdem, wie man die Prozesse macht und wie man da dran geht, natürlich könnte man sagen, theoretisch könnte was abgezweckt werden oder sowas in der Art. Aber prinzipiell spricht die Digitalisierung, also spricht der Datenschutz nicht dagegen, dass wir halt eine schöne Digitalisierung hinbekommen. Insbesondere da die Datenschutzregeln, die wir hier haben, halt mittlerweile europaweit halt die gleichen Ränder, also tendenziell identisch sind und andere Länder sehr viel weiter mit der Digitalisierung sind. Übrigens bei Firmen all diese Sachen funktionieren, dann müssten sie beim Staat halt prinzipiell auch funktionieren. Also ich meine nicht, dass man unbedingt dem Staat halt jetzt mehr oder weniger vertraut als Firmen, aber ja. Genau, dann ein schönes anderes Thema, was wir in letzter Zeit immer wieder in den Medien haben. Der Sozialstaat ist nicht mehr leistbar, gerade nochmal mit sehr tollen Unterleibs- oder Nicht-Unterleibs-Begriffen verknüpft, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, weil die einfach nicht mehr schön sind, wird halt in letzter Zeit sehr stark vorgetragen. Es gab dazu letztens im September eine kleine Anfrage von Dietmar Barsch, linken Politiker. Der hat mal nachgefragt, wie denn das Sozialausgabenniveau im Verhältnis zum BIP halt ist. Irgendwie seit 2015 und jetzt hat sich nicht so wirklich viel dazwischen geändert. Und das sind so etwa jetzt halt 10 Jahre. Das Niveau ist tendenziell gleich geblieben und zwar schon seit längerem im Verhältnis zu den Einnahmen, die der Staat halt hat. Ja, das ist vielleicht immer noch viel oder wenig, wobei 5% kann man jetzt halt viel oder wenig nennen. Aber wir haben halt, ja, die Ausgaben haben zugenommen teilweise, wobei manche Sachen jetzt mittlerweile auch wieder runtergehen. Wir haben weniger Flüchtlinge und Ähnliches, das geht deutlich runter. Also deren Kosten gehen halt runter. Gleichzeitig sind aber auch die Einnahmen gestiegen, weil halt auch zwischendurch die Wirtschaft halt auch was gemacht hat und die Leute gearbeitet haben. Also es ist nicht so, als würden halt nur die Ausgaben hier gestiegen sein, aber halt immer dieses, wir können uns nicht mehr das leisten. In Zukunft werden wir allerdings Probleme haben, wenn halt mehr Arbeitslosen werden, wenn die Wirtschaft schlecht ist oder wenn halt Leute krank oder pflegebedürftig werden, vielleicht auch durch Stress oder eben durch Alter und wenn Leute halt mehr in Rente gehen. Nur das mit der Rente ist nichts Neues. Das weiß ich tatsächlich im Prinzip, seit ich Kind bin oder seitdem ich halt angefangen habe zu arbeiten, weil ich bin halt etwas nach den Babyboomern dran und ich habe von vornherein gewusst, dass meine Rente, ich halt keine Ahnung habe, was ich machen soll, wie ich vorsorgen soll, weil dieser große Berg halt erstmal da durch ist und solange dieser Berg nicht abgearbeitet ist, keiner weiß, was danach halt sinnvoll ist. Ich weiß nicht, hätte man sich ein bisschen was drauf vorbereiten können. Allerdings ist das jetzt auch nichts, was man muss sicherlich irgendwelche Dinge ändern. Die Frage ist halt nur, in welche Richtung und wo das Problem ist. Es wird halt immer auch dann schön gern gesagt, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. So von wegen, unsere Kosten sind halt so hoch. Aber wenn man eben mal ein bisschen was geschaut hat mit dem BIP, mit dem Verhältnis, sind unsere Ausgaben mit den Einnahmen halt im Prinzip, die prinzipiell erarbeitet werden im Land, also BIP ist jetzt ja nicht, dass die Steuereinnahmen gleich ist, aber halt das, was im Land halt erarbeitet wird, im Gleichklang bisher. Ich meine, und es ist jetzt auch nicht so, als würde jetzt direkt gerade stark was anstreigen. Also im Moment haben wir im Zweifel dann vielleicht kein Ausgabenproblem, sondern eher die Frage, ob wir vielleicht bei der Einnahmenseite halt auch irgendwann was machen müssen. Insbesondere da halt unsere Steuern seit den 60er, 70er Jahren halt eher gesunken sind, zumindest die Einkommenssteuern und ähnliches und die Betriebssteuern. Natürlich hat das auch jeweils alles Effekte, aber immer nur zu sagen, wir haben ein Ausgabenproblem, ist halt ein bisschen was fraglich, wo das halt herkommt. Was wir tatsächlich im Moment ein bisschen was haben, ist eine Nachfrageflaute im Verhältnis oder so ein bisschen was hinsteuern. Deswegen, wir haben ja auch seit ein paar Quartalen halt relativ schlechte Wirtschaftszahlen. Gerade heute nochmal neue Zahlen rausgekommen, dass die halt schlechter sind als erwartet. Wir haben insbesondere eine Nachfrageflaute im Moment im Verhältnis zu den letzten Jahren, Jahrzehnten vom Ausland aus und insbesondere in unseren starken alten Industrien, Maschinenbau, Auto insbesondere, da kriseln wir super sehr. Wobei auch das teilweise ein bisschen was hausgemacht ist, gerade bei den Autos, dass da eine Entwicklung in Richtung Elektroauto oder ähnliches gibt, ist nicht neu. Und auch gerade bei Windkraft und Solarkraft haben wir auch ziemlich viel abgewürgt, weil wir halt immer sehr gerne die alten Industrien halt ein bisschen was fördern, weil da ja auch so viele Arbeitnehmer drin sind. In der Windkraft und Solar waren, als es abgewürgt wurde, tatsächlich mehr Leute beschäftigt als in der Kohle zu dem Zeitpunkt. Aber okay. Ein wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall immer dabei haben, bei dieser Diskussion von wegen, dass wir halt Probleme mit unserer Wirtschaft haben und dass dass so schwer ist, Sachen im Ausland zu verkaufen, ist unsere teure Arbeit, die wir hier in Deutschland haben. Wobei, das kann man auch wieder ein bisschen was in Relation setzen. Auch gerade heute gab es einen schönen Artikel, auch wieder bei der Zeit, beziehungsweise ich weiß, ich glaube, es war kein Interview, zu was gewesen wäre oder was sein würde, wenn wir dann eine hundertprozentige Tarifbindung hätten. Und wir hätten halt 41 Milliarden mehr Sozialbeiträge, wenn halt unser Gehalt auf Tarifgehalt bundesweit wäre. 24 Milliarden mehr Einkommensteuer. Das heißt, wir hätten schon mal auf der staatlichen Seite über 60 Milliarden mehr Einnahmen. Diese Zahlen vielleicht mal merken. Und wir hätten tatsächlich eine Binnenkaufkraft mehr von 48 Milliarden. Natürlich hat das im Zweifel auch andere Effekte oder ähnliches, aber das sind so ziemlich große Beträge, die wir halt in Deutschland im Zweifel mehr im Land hätten, wenn wir halt ein bisschen was mehr Tarifbindung hätten. Tarifbindung haben wir halt nicht, wenn die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer halt nicht halt in dem Unternehmen entsprechend in den entsprechenden Tariforganisationen drin sind. Es ist wohl gerade wieder ein bisschen was mehr geworden, aber insgesamt haben wir halt in den letzten Jahrzehnten eher Verluste bei der Tarifbindung. Wäre halt auch was, wo man halt mal drüber nachdenken könnte. Aber wie gesagt, es war halt die fehlende Nachfrage und da haben wir halt früher immer diesen tollen Titel des Exportweltmeisters gehabt. Auch so ein tolles Schlagwort, was wir gern in den Medien immer haben. Sind wir jetzt nicht mehr und das macht ja uns diese große Krise derzeit potenziell halt, weil wir jetzt halt auf dem Weltmarkt schwächeln. Was heißt denn jetzt Exportweltmeister zu sein? Wenn wir Exportweltmeister sind, dann stellen wir ziemlich viele Güter her und auch Dienstleistungen und verkaufen diese Güter und Dienstleistungen ins Ausland. Und zwar verkaufen wir mehr ins Ausland, als wir im Inland, also als wir aus dem Ausland ins Inland holen. Das heißt, wir arbeiten, erstellen Zeugs, erarbeiten Zeugs und das verbrauchen wir nicht selbst. Also all das, was wir anbauen, alles, was das wir herstellen, davon geht mehr ins Ausland als bei uns. Das heißt, wir haben weniger Güter bei uns, als wir herstellen. Wir stellen mehr her, als wir selbst verbrauchen können. Zu uns selbst kommt dann halt das Geld, was das Ausland bezahlt hat, aber das kommt typischerweise in eher wenige Taschen rein und da wird es dann teilweise auch eher wieder angelegt oder halt gestapelt in irgendwelchen Konten oder sowas in der Art. Und es kommt halt nicht in der Menge bei den Bürgern halt an oder bei denen, die arbeiten, wie das Zeugs, was sie halt herstellen. Das heißt, unsere Arbeit geht im Prinzip ins Ausland so ein bisschen was rüber. Mehr von unserer Arbeit geht ins Ausland, als vom Ausland im Prinzip wieder Sachen halt herkommen. Das heißt, wir könnten halt, wenn wir das, was wir herstellen würden, selbst verbrauchen würden, hätten wir selbst im Zweifel einen höheren Lebensstandard, weil wir halt mehr Zeugs hätten, was wir halt verbrauchen könnten. Kann man jetzt auch wieder Kapitalismus kritisch halt sehen, dass man halt nicht so viel Zeugs haben müsste oder sonst irgendwas, will ich ja nicht unbedingt sagen, aber man muss einmal verstehen, was halt dieses Exportweltmeister ist und dass das halt nicht unbedingt das Beste auf der Welt ist, dass man halt eine total exportorientierte Wirtschaft hat, auch wenn irgendwelche anderen Politiker halt meinen, dass sie jetzt Kohlezölle oder sowas in den Raum stellen müssen, damit sie halt irgendwie Exportweltmeister werden oder ähnliches. Aber für die Bevölkerung ist das nicht unbedingt das Interessanteste und Wichtigste, halt, dass wir halt ganz viel ins Ausland schaffen. Ja, dadurch bekommen wir halt Aufträge, aber man könnte halt auch die Sachen halt selbst im Inland halt vielleicht ein bisschen was bekommen. Solange wir das Geld halt dann bei einzelnen Stellen stapeln, haben wir halt nicht ganz so viel davon. Vor allem, wir haben halt nicht die Dinge, die wir halt herstellen. Genau, ein anderes Thema, was wir in diesem Kontext halt auch immer haben, ist, dass wir halt Steuererhöhungen definitiv ausschließen wollen, weil Steuererhöhungen sind halt etwas, was halt allen ja wehtun, wenn wir halt diese tollen Steuern, wir hatten früher höhere Steuern, mittlerweile haben wir niedrigere und deswegen sollte es uns ja besser gehen, wenn wir niedrigere Steuern haben. Steuern erhöhen, das ist immer schwierig für Politiker. Das ist definitiv ein Fall. Das ist so im Großen und Ganzen, das muss man stark kommunizieren, weil die Leute halt nicht so gerne viel abgeben wollen. Die Frage ist nur, um welche Steuern geht es halt im Zweifel in der Diskussion. Es denken immer alle prinzipiell an die Einkommensteuer, dass sie von der Einkommensteuer betroffen sind, also das, was wir mit jedem Monat gar nicht mal auf unserem Konto haben, sondern weil das halt vorher schon abgezogen wird, wenn wir Arbeitnehmer sind. Es gibt sicherlich auch ein paar Selbstständige hier, aber ansonsten das, was man halt nicht sieht, das wird halt mehr abgezogen werden, aber es geht halt bei vielen Diskussionen, gibt es Alternativen zu der Einkommenssteuer. Generell, um unsere Probleme zu lösen, können wir halt Steuern erhöhen. Entschuldigung, bin gerade etwas irritiert von meiner Folie. es geht halt, die Alternative halt Steuern erhöhen. Und die Frage halt, welche Steuern könnten wir halt erhöhen? Wir könnten beispielsweise an die Erbschaftssteuer ran. Da wird immer schön das Gegenargument, gibt zwei tolle Gegenargumente, die immer gebracht werden. Ja, aber Omas Häuschen. Und das andere ist, wir haben so eine mittelständisch geprägte Wirtschaft und diese mittelständischen Unternehmen müssen ja verkauft werden, wenn sie halt dann ansonsten halt, weil da halt die hohen Steuern ja dann anfallen, wenn da halt so ein großer Betrag davon abgegeben werden müsste, müssten die ja verkauft werden. Schauen wir uns erstmal Omas Häuschen an. Genau, man könnte da halt mit großen Freigrenzen arbeiten. Es gibt tatsächlich beim Erben auch schon große, relativ große Freibeträge. Auch gerade beim selbstbewohnten Eigenheim gibt es da halt große Freibeträge. Aber generell gibt es halt Freibeträge für Ehepartner bzw. Kinder in einer Höhe von 500.000 Euro. Wenn da halt im Zweifel mehrere sind, dann ist man schon bei der Million schon relativ schnell, wenn man das auf alle verteilt. Und bei dem selbstbewohnten Haus ist es halt eh nochmal was mehr. Und die vermieteten Häusern ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt etwas, wo ich jetzt sage, dass da jemand unbedingt vor geschützt werden muss, dass dann halt mehrere Häuser vermietet werden. Ich sage es nicht, dass der dann davon nichts was haben muss, aber im Zweifel, dass der davon eine Kleinigkeit halt abgeben kann, kann man meiner Meinung nach zumindest diskutieren, wenn man halt sagt, wir müssen halt irgendwo den Gürtel enger schneiden. Darum geht es ja irgendwo schnallen. Dann gibt es halt da in diesem Kontext auch immer dieses tolle Argument, das ist ja alles schon versteuert. Von der Oma ist es dann schon mal versteuert worden, aber nicht von dem Enkel, der das dann halt nachher erbt. Der Enkel, der hat nichts dafür getan, dass die Oma halt dieses Häuschen da hat. oder manchmal vielleicht ein bisschen was mitgeholfen, aber in den meisten Fällen halt tatsächlich sind die, die das erben, halt nicht unbedingt die, die da halt schon mal versteuert worden sind, sondern es sind halt die, die das gebaut haben, die versteuert worden sind. Und für die anderen ist es einfach ein Geschenk, was da halt vom Himmel fällt, weil sie halt in der Geburtslotterie Glück gehabt haben. Was ich jedem auch wünschen mag. Also ich mag, also es ist nicht schlechter halt die Menschen, wenn man halt was erbt, aber trotzdem ist es nicht, was man jetzt durch Arbeit sich verdient hat, so von wegen Arbeit soll sich wieder leisten oder lohnen oder sowas in der Art. Genau. Dann das andere Argument, mittelständische Unternehmen müssen verkauft werden. Das ist ein ganz tolles Argument, aber entweder, also damit das Unternehmen überhaupt verkauft werden muss, müsste jetzt das Unternehmen einfach super schlecht laufen, weil ansonsten könnte halt diese Steuer durch die Gewinne, die das Unternehmen halt macht, tatsächlich halt bezahlt werden. Beziehungsweise man könnte einen Kredit aufnehmen oder sonst irgendwas in der Art. Man kann auch darauf eine Stundung halt machen, dass der Staat halt sagt, okay, wenn, solange das halt in den gleichen Händen bleibt, ist es halt so und so viele Jahre halt, darf das halt nach und nach abgezahlt werden oder. Und außerdem haben wir noch das riesengroße andere Problem, dass viele dieser mittelständischen Betriebe sowieso keine Nachfolger so finden. Sehr viele Betriebe machen zu, weil sie halt keinen haben, der es übernehmen möchte. Es sind eher die kleineren mittelständischen Betriebe, aber trotzdem ist das ja ein großes Problem, sowohl bei Landwirten als auch bei vielen Handwerkern, als auch bei vielen anderen, die man sich gerne unter mittelständischen Unternehmen halt vorstellt. Gemeint sind teilweise von diesen Argumenten halt andere, die nochmal ein bisschen größer sind. Aber auch dann, warum sollte es geht dann immer darum, von wegen, ja, das müsste verkauft werden und dann sind die Arbeitsplätze ja weg. Aber wenn das Unternehmen verkauft wird, sind die Arbeitsplätze ja nicht weg. Die sind ja weiter da, das Unternehmen ist ja weiter da, es gehört halt nur wem anderen. Das Geld geht dann an wen anderen und nicht mehr an die Familie, die es davor gewesen ist, sondern an wen anderen. Volkswirtschaftlich für die Arbeitnehmer und sonst was macht das erstmal keinen Unterschied. Und außerdem, warum sollen jetzt die Söhne oder Töchter oder was auch etwas von jemandem halt automatisch besser in der Unternehmensführung sein, als jemand, der halt intern halt groß geworden ist in der Firma oder vielleicht auch jemand externes, der das einfach gut gelernt hat, was auch immer das gerade für eine Branche ist. Also da wird halt sehr viel Augenwischerei begangen mit diesem Argument von wegen, was ist so Schlimmes, wenn das Unternehmen verkauft wird. Das Unternehmen, so viele Unternehmen werden andauernd verkauft, ohne dass halt das zum Chaos führt oder ähnliches oder dass die Welt halt darunter leidet. Hallo? Sorry. Genau. Eine Alternative zu der Erbschaftssteuer wäre eine Vermögenssteuer, die auch gerne mal angesprochen wird. Auch eine Alternative zur Einkommensteuer. Und da wird halt immer sehr gerne da drei Argumente gegengeführt, warum wir keine Vermögenssteuer machen könnten. Zum einen natürlich auch wieder, ist ja schon versteuert. Definitiv ja, aber das machen wir bei der Mehrwertsteuer auch. Es ist nur so ein begrenztes Argument. Dann halt der bürokratische Aufwand wird da gerne angeführt. Ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und das halt Vermögenssteuern die Flucht ins Ausland halt bringen. Schauen wir uns auch diese Argumente einmal an. Der bürokratische Aufwand, der halt dafür gemacht, aufgewendet werden müsste, alle diese Vermögen halt zu analysieren und zu prüfen. Wir sprechen hier bei der Vermögenssteuer über eine relativ kleine Anzahl in der Bevölkerung. Und das ist etwas, was man sagen könnte, ja okay, es wird halt einmal im Jahr gemacht oder halt einmal alle so und so viele Jahre wird da vielleicht mal eine Prüfung gemacht, weil Steuerprüfungen gibt es ja bei allen Bereichen auch nicht so häufig. Nichtsdestotrotz, man kann da halt dafür Regeln machen, schaffen übrigens andere Länder auch. Und wir machen uns diesen ganzen riesengroßen bürokratischen Aufwand mit alle 6 Monate wieder Sachen einreichen bei den, wie wir schon angesprochen haben, Bürgergeldempfängern oder ähnliches. Da können wir jedes Jahr halt oder jedes halbe Jahr teilweise, je nachdem, worum es jetzt gerade geht, und immer wieder Vermögensprüfungen machen. Wobei bei den Menschen relativ unwahrscheinlich ist, dass sich groß was an dem Vermögen ändert und es auch ziemlich unwahrscheinlich ist, dass wenn sie einmal im Bürgergeld drin sind, sie plötzlich Vermögen haben, sodass überhaupt halt da etwas halt sich ändern würde. Also ich meine, man bekommt halt erst Bürgergeld oder ähnliches, wenn man halt das ganze Vermögen, was relevant ist, halt aufgebraucht hat und dann müsste jetzt eine Erbschaft oder sonst irgendwas passieren und die könnte man ja sagen, die müsste angezeigt werden und dann müsste man da nicht die Prüfung machen, während bei den großen Vermögen, wo wir halt die Steuer ansetzen würden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da etwas ändert und eine Prüfung halt dann, also eine Änderung dann halt nach und nach mal wieder sinnvoll wäre, ein bisschen was größer wäre. Das heißt, da die Energie reinzustecken, Und dazu sagen, dass wir da eine Prüfung machen wollen, würde Einnahmen beim Staat bringen. Das heißt, der das dann prüft, der würde sich relativ schnell selbst finanzieren. Also die Steuerprüfer, die dann halt wären. Im Gegensatz zu denen, die ganze Zeit die Bürgergeldempfänger halt überprüfen, die bekommen da halt relativ wenig raus. Also das finanziert sich nicht selbst. Bei den Vermögenden wird es sich halt im Zweifel finanzieren. Natürlich gibt es da noch andere Dinge, die man beachten muss und alles mögliche. Und wie sich das trägt und wo man es ansetzt, sind natürlich Diskussionen. Aber generell ist das ein relativ schlechtes Argument, auch wenn das eines der Hauptargumente ist, was gegen die Vermögenssteuer gerne angebracht wird. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil, was gerne gebracht wird, ist halt das, wir hatten halt lange Zeit eine Vermögenssteuer, also als wir halt mit unserem netten, schönen Bundesrepublikchen da gestartet sind, hatten wir eine Vermögenssteuer relativ lange, auch unter Adenauer und Ähnlichem, bis dann irgendwann halt jemand geklagt hatte, weil auf die Immobilien halt, wie die Vermögenssteuer darauf angesetzt worden ist, halt in Diskrepanz gestanden hat, wie es halt zu anderen Werten gewesen ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das Vermögen muss halt einheitlich versteuert werden. Also die Grundlage darf halt nicht großartig unterschiedlich sein oder zumindest nicht ohne große Begründung. Hat halt die Vermögenssteuer kassiert und seitdem haben wir in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir keine Vermögenssteuer machen könnten, sondern wir müssten einfach nur die Regeln ordentlich machen, sodass es halt eben einheitlich der Fall wäre. Und das ist dieses tolle Argument mit dem Flucht ins Ausland. Ja, nur dass halt die USA, Frankreich, Schweiz und andere Länder haben alle eine Vermögenssteuer. Wohin sollen denn die Leute denn dann mit ihrem Vermögen fliehen? Ja, sie können sicherlich woanders hin fliehen, aber es bleiben auch Leute mit viel, 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 viel Geld in den USA, in Frankreich und in der Schweiz, obwohl da eine Vermögenssteuer ist. Im Zweifel könnten einzelne Leute abwandern, aber die riesengroße Flucht ins Ausland ist halt auch eher so ein Mythos, den man halt nicht unbedingt, der nicht unbedingt halt der Wahrheit entspricht, weil auch innerhalb der Schweiz, wo die verschiedenen Kantone verschiedene Steuern halt auch haben, auch keine Fluchtbewegung zwischen den Kantonen ist, was relativ sehr viel leichter ist, innerhalb von einem Land halt hin und her zu ziehen, als halt jetzt ein komplettes Land halt zu ändern. Insbesondere, wenn da auch noch halt Unternehmen mit drin sind. Also ein Unternehmen in ein anderes Land zu bringen mit allem drum und dran ist halt im Zweifel noch mal viel aufwendiger, weil die Betriebsstätte ja im Zweifel immer noch in dem Land dann halt drin ist. Sonst müsste man sie halt komplett umziehen, was halt tierisch aufwendig wäre. Das Gleiche mit Immobilien, die kann man auch nicht einfach von einem Land ins andere reinsetzen oder sowas in der Art. Also das Fliehen von Vermögen ist nicht ganz so einfach, wie halt gerne gesagt wird. Was haben wir als Alternativen zu Steuererhöhungen, wenn wir halt unseren Sozialstaat in Zukunft halt ein bisschen besser angehen wollen oder halt bezahlbar halten wollen? Wir könnten halt die Leistungen kürzen. Das wird ja sehr gerne gerade diskutiert, dass wir das halt machen können. Nur, dass trotzdem halt, wenn jemand krank ist, der im Zweifel ja versorgt werden muss oder wenn jemand pflegebedürftig wird, irgendjemand sich darum kümmern muss und irgendjemand muss dafür auskommen, auch für die Medikamente, wenn ich krank werde, muss ich halt irgendwie auskommen, also wenn jetzt nicht die Krankenkasse für meine Medikamente aufkommt, wenn ich krank werde, muss ich für meine Medikamente aufkommen. Wenn nicht der die Pflegekasse irgendwas zahlt, müssen halt die pflegenden Angehörigen das halt machen. Oder die Leute sterben, das wären die Alternativen. Und wenn jetzt die Bevölkerung halt nach und nach halt mehr halt zahlen muss für Medikamente, können wir dieses Geld, was wir für die Medikamente ausgeben, für Medikamente ausgeben, aber wir können es nicht gleichzeitig für Kleidung, für Autos, für Handys, für Urlaube, für sonst irgendwas ausgeben. Das funktioniert halt nicht. Wir können unser Geld tatsächlich nur einmal ausgeben, wenn wir es halt haben und wenn wir es halt in Medikamente reinsetzen, sinkt halt wieder unser sonstiges verfügbares Einkommen, was wir halt als Bevölkerung halt haben. Das heißt, es verschiebt sich halt nur von den Gesünderen zu den Krankeren, von den weniger pflegebedürftigen zu den pflegebedürftigeren Menschen dann halt hin. Wir werden im Zweifel später weniger Rente haben. Yay! Und das heißt, wir müssen dann nachher aufstocken oder so etwas, keine Ahnung. Ja, kann man sicherlich drüber nachdenken und manche Leistungen kann man sicherlich auch mal überlegen, ob die so wirklich sinnvoll sind. In einzelnen Fällen mag da tatsächlich was machbar sein oder man kann bei den Krankenkassen sicherlich vielleicht auch nochmal was optimieren. Habe Krankenkassen als Kunden gehabt. Ich sage es nicht, was da halt zu machen ist. Ja, kann man sich anschauen, aber wir haben da schon über Jahre halt immer einiges gemacht. Und die Frage ist, ob wir halt da so viel machen können, insbesondere wenn die Leute älter und kranker und pflegebedürftiger werden, ist halt die Frage, wie viel da halt effektiv wirklich dran zu tun ist. Weil wir haben halt immer noch so ein paar Dinge. Beispielsweise, wenn wir aufs Bürgergeld schauen, ist die Frage, was wir für ein Sparpotenzial haben. Insgesamt ist das Bürgergeld etwa ca. 50 Milliarden. Unser lieber Herr Merz möchte hier 5 Milliarden einsparen. in den Größenordnungen. Wir haben eben schon mal andere Milliardenbeträge gesehen, die waren irgendwie nochmal eine Stelle halt größer als diese 5 Milliarden, die er jetzt hier meint, halt rausholen zu können. Er wird also unsere großen Löcher halt sehr wahrscheinlich nicht wirklich abdecken können. Wir haben da noch so Probleme wie so ein verfassungsrechtlich geschütztes Existenzminimum, wo das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder gesagt hat, nee, da könnt ihr nicht rangehen. Also können wir halt nicht halt sehr viel bei den einzelnen Beträgen halt selbst streichen, sondern wir müssten halt dann halt irgendwie bei einzelnen Leuten halt da was streichen, also halt schauen, bei wem wir das dann im Bürgergeld streichen können. Im Bürgergeld sind aber auch Kinder drin, es sind Rentner drin, die halt, deren Rente halt nicht reicht, die kann man halt auch nicht dazu bringen, irgendwie zu arbeiten, beide Gruppen nicht. Es sind Kranke drin, die man halt auch nicht zum Arbeiten bekommen kann oder ähnliches. Und es gibt halt, wie gesagt, diese ganzen Aufstocker, die arbeiten, aber halt nicht genügend halt Geld bekommen, deren Arbeitgeber ihnen halt nicht genügend Geld zahlt, dass sie halt bis zu ihrem Existenzminimum halt, also bis sie halt wirklich dann halt was bekommen und der Betrag, der dazwischen ist, den zahlt dann der liebe Staat. Also anstatt den Arbeitgebern zu sagen, dass sie halt ihre Arbeitnehmer bitte voll und ordentlich bezahlen sollen, geht der Staat hin und sagt, hier lieber Arbeitnehmer, ist es egal, dass dein Arbeitgeber dir zu wenig zahlt, aber hier hast du nochmal das Geld, bloß weil der Arbeitgeber dir halt das Geld nicht zahlen will, zahlen wir als Allgemeine etwas dafür. Im Prinzip ist das nur dieses ganze Aufstocken im Großen und Ganzen oder zumindest, es gibt sicherlich auch Einzelfälle, bei denen halt die Stundenzahl so niedrig ist, dass das vielleicht irgendwas anderes ist, aber in vielen Fällen ist das halt eher eine Subvention unserer Arbeitgeber, als dass es halt wirklich eine Sache ist, die man jetzt halt, man kann den Menschen das nicht wegnehmen, die müssen halt dieses Geld bekommen, das sagt halt das Verfassungsgericht. Und da könnte man halt eher überlegen, ist es wirklich sinnvoll, die Arbeitgeber zu subventionieren oder sollte man denen nicht sagen, dass sie mehr zahlen sollen. Ach ja, und ein kleiner Vergleich, den mir eben jemand nochmal gesagt hat. Es gab jetzt letztens wohl das Erbe von Thiele, was passiert ist. Und da sind jetzt unter anderem mal 4 Milliarden ans Finanzamt gezahlt worden. Also ein großes Erbe hat halt tatsächlich gerade nach den aktuellen Erbsregelungen, die wir jetzt haben von der Erbschaftssteuer, ohne dass was erhöht worden ist, 4 Milliarden gebracht. Okay, nur einmal, aber trotzdem, wenn man da die 5 Milliarden anschaut, die hier Merz halt sparen möchte, nur mal die Größenordnung, über die wir halt reden, ist halt dann auch immer so die Frage. Also wenn wir jetzt weiter mal anschauen, haben wir insgesamt halt etwa unter 16.000 Arbeitsfähige, die man jetzt möglicherweise schnell vermitteln könnte, bei gerade steigenden Arbeitslosenzahlen. Wir sind gerade wieder bei den 3 Millionen und wenn Firmen schließen, dann gibt es noch immer mehr Arbeitslose und wir haben relativ wenig offene Stellen, die sofort besetzt werden können, ist die Frage, wie viel man da jetzt halt wirklich im Bürgergeld machen kann, weil es halt im Zweifel halt keine Arbeitsplätze für die gibt, auch wenn die, egal ob die jetzt arbeiten wollen oder nicht, es gibt für sie keine Arbeitsplätze, die sie halt nehmen könnten. Weitere Optionen, die wir halt hätten, wären halt Sozialabgaben erhöhen. Ja, die gehen halt von den Löhnen ab, die machen den Faktor Arbeit damit teurer und zwar doppelt teuer, weil sie nicht bei das, was bei uns abgezogen wird, wird halt umgekehrt auf der Arbeitgeberseite auch nochmal abgezogen. Das heißt, das, was der Arbeitgeber dafür ausgibt, dass wir diesen Job halt machen, das wird halt nochmal mehr. Also der zahlt mehr dafür, dass wir weniger bekommen. So funktioniert halt Sozialabgaben im Großen und Ganzen. Es sei denn, es ist nur einseitig und wir bekommen weniger. Aber wir werden für den Arbeitgeber teurer, damit dass wir halt weniger in der Tasche halt haben. Und wenn man halt und damit unsere effektiven Löhne sinken, aber der Faktor Arbeit wird gleichzeitig teurer. Das ist halt das, was wir halt haben, wenn wir halt die Sozialabgaben halt erhöhen, weil das ja die sind, die halt aus dem, weil ja um die Sozialabgaben halt so teuer werden, müssen wir da halt was tun. Deswegen müssen wir da halt wieder was, das ist ja die Argumentationskette. Ja, wir hatten vorhin schon mal gesehen, dass die Arbeit halt so teuer ist und deswegen halt wir halt das Ausland halt so ein bisschen was verlieren. Das ist irgendwie so ein bisschen unsinnig. Wenn wir die Steuern erhöhen werden, egal welche Steuern wir halt machen, auch wenn wir die Einkommenssteuer erhöhen würden oder halt irgendwelche anderen Sachen, geht das sehr viel breiter, als wenn wir jetzt halt hier was bei dem Faktor Arbeit machen. Der Faktor Arbeit belastet singulär die Unternehmen, die Arbeitgeber sind und die Arbeitnehmer, die halt arbeiten, und das belastet alle anderen halt nicht, also alle, die halt Einzelselbstständige oder halt Rentner oder halt sind. Also ein Großteil der Bevölkerung ist davon halt nicht betroffen und wir gehen halt wieder singulär auf die Arbeit, anstatt halt mal da, wo die großen Beträge halt rumliegen, Vermögen oder halt größere Einkommen halt oder ähnliches zu nehmen, weil wenn wir uns mal anschauen, wie halt unsere, das ist eine Sache von 2017, ein aktuelleres Bild habe ich leider nicht bekommen, wie halt unsere Abgaben und Steuern halt sind. Erst so, keine Ahnung, ob ich hier was zeigen darf oder nicht, erst so hier irgendwo, also im unteren Bereich, macht die Steuer, die Einkommensteuer halt relativ wenig halt hier, das Rote ist die Einkommensteuer, relativ wenig Einfluss. Und was das ganze Graue, was wir da oben haben, sind halt irgendwelche Sozialbeiträge oder ähnliches. Und die machen halt den großen Betrag bei den meisten Menschen halt aus, was wir halt abgeben von unserem Gehalt. Und erst, wenn es halt relativ spät wird und davon ist halt nur noch 10% betroffen, irgendwann überwiegt halt die Steuer. Das heißt, wenn wir die Sozialabgaben erhöhen und nicht die Steuern, statt die Steuern zu erhöhen, weil wir Steuererhöhungen halt schlecht sind, dann treffen wir halt die geringeren Einkommen sehr viel mehr als die höheren Einkommen. Und da ist halt die Frage, wäre es nicht sinnvoller, vielleicht halt daran, also weil wir halt, der Hintergrund ist, dass wir halt diese Kappungsgrenze haben. Also das heißt, wir haben halt, zahlen halt beispielsweise in die Krankenkasse halt nur bis zum bestimmten Betrag ein und danach ist also prozentual halt ein. Also wir haben erst einen Freibetrag und danach setzt das halt ein und dann ist das halt ein bestimmter Prozentsatz, den wir halt haben. Steigt dann halt parallel sozusagen zum Einkommen, was wir halt ausgeben. Und ab einem gewissen Einkommen, was wir dann halt haben, wird aber gesagt, so hier wird nicht mehr weiter eingezahlt. Das heißt, dann bleibt es halt flach, während das Einkommen halt weiter steigt. Also der Betrag bleibt gleich, das Einkommen steigt weiter. Das heißt, prozentual zahlen Menschen, die über diesen Betrag halt verdienen, weniger in die Krankenkasse, Rentenkasse und ähnliches ein, als die, die weniger Einkommen haben. Also die ganz, ganz wenig Einkommen haben, zahlen nichts, aber die halt dann normales Einkommen haben oder halt nicht so riesengroßes Einkommen haben, die zahlen halt prozentual so viel, wie halt der Satz halt ist. Die höheren Einkommen, das ist halt gedeckelt. Die zahlen halt dann prozentual, desto mehr Einkommen sie haben, desto weniger zahlen sie in die Sozialkassen ein. Da könnte man beispielsweise dran gehen, es gibt auch Vorschläge in die Richtung, müsste man halt gleichzeitig dafür sorgen, dass nicht im Zweifel in die Private ausgewichen werden kann, aber es ist halt eine Möglichkeit, wo man halt auch was machen könnte. Aber deswegen trifft halt hier dieser große graue Bauch die unteren Einkommen halt mehr als die höheren Einkommen, weil bei denen ist es halt gedeckelt. Oder sie sind halt gar nicht mehr pflichtversichert, sind halt dann in der privaten Versicherung drin und zahlen halt gar nichts in unsere Kassen halt ein. Aus welchen Gründen auch immer. Gibt ja auch Lehrer, oder halt Beamte, die halt vielleicht auch nicht so viel verdienen, die aber trotzdem halt in den privaten Kassen halt im Zweifel drin sind. Genau, und im unteren Teil sind die Steuern halt auch da und insbesondere tun uns die Mehrwertsteuer, die wir halt immer, wenn wir was ausgeben, halt machen. Aber die Einkommensteuer ist halt etwas, was halt bei den meisten Menschen halt nicht so viel ausmacht, sondern die halt nur bei den hohen Leuten was ausmacht. So, und deswegen, wenn wir an die Steuer dran gehen, egal an welche Steuer wir rangehen, außer der Mehrwertsteuer, die lassen wir halt, die Mehrwertsteuer trifft halt die unteren Einkommen, aber alles andere, da trifft halt die Steuer mehr die hohen Einkommen, als jetzt die Sozialabgaben geben würden. Das heißt, so, und die Alternative zu Steuererhöhungen ist im Prinzip, dass unsere Sozialabgaben teurer werden oder die Leistungen halt niedriger werden. Oder dass wir halt irgendwas toll umgebaut bekommen, aber im Prinzip sind das erstmal so die Quellen, die wir halt haben. Genau, das waren jetzt die Themen, die ich ein bisschen was vorbereitet habe für hier. Es gibt noch diverseste andere Themen, die man halt hier besprechen könnte in dem Kontext, aber das sind so ein paar Schlagworte, wo man halt einfach mal ein bisschen was zurückgeht. Steuererhöhungen sind halt blöd, ja, aber sie würden vielleicht dann doch für uns halt besser sein als Sozialabgaben, solche Dinge halt. Ja, genau, das sind so die Themen, die ich mal so ein bisschen mitgebracht habe. Mal ein bisschen was Richtung Fazit denken. Vieles, was halt von den diese vielen Begriffe waren, halt gut an. Jetzt diese Frau ohne Unterleib jetzt vielleicht nicht, aber viele andere Schlagworte, die da gebracht werden, hören sich jetzt erstmal für uns gut an oder generell Bürokratieabbau wollen wir, glaube ich, alle. Nur die Frage ist halt, wo? Muss dann halt ein bisschen was auf die Details achten. Und was sich einfach anhört, halt ist zwar vielleicht erstmal einfach, aber hat im Zweifel komplexe Folgen und ist nicht unbedingt das, was man halt unbedingt am Ende wirklich haben wollen würde. Was jetzt hier immer so ein bisschen was reingefunkt hat, was ich bis jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist halt so ein bisschen was die Binnennachfrage, die halt als Alternative zu dem Exportweltmeister ein bisschen was im Raum stehen könnte, dass man halt ein bisschen was dafür sorgt, dass wir halt nicht mehr so auf das Ausland angewiesen sind, um autark zu werden und halt ein bisschen was dafür sorgen, dass wir halt im Inneren auch was nachfragen, sowas halt, dass wir auch mal unsere eigenen Produkte kaufen können, dass wir uns das leisten können, dass wir einen Urlaub in Land im Zweifel machen können, also dass wir halt unsere Urlaubsregionen halt ein bisschen was stärken oder sowas in der Art, dass wir einfach Dinge uns im Land leisten können, dass wir zum Friseur gehen können, dass wir zum Restaurant gehen können, dass wir Kleinausflüge in der Umgebung machen können, dass wir uns irgendwelche Sachen im Buchhandel oder sonst irgendwo lokal halt kaufen, dass wir irgendwas halt machen, dass wir uns irgendwas, eine handwerkliche Sache halt erstellen lassen oder. Also all diese Sachen, die wir halt im Landesinneren haben, da halt Nachfrage erzeugen, das würde halt die Wirtschaft halt im Zweifel auch ankurbeln. Und das bekommt man primär dadurch, dass man halt die höheren Löhne hat, weil wir haben auch noch dieses tolle Schlagwort, habe ich jetzt nicht reingegeben, Lohnabstandsgebot, dass halt sich das Arbeiten lohnt, im Gegensatz zum Nichtarbeiten, was sich für die hohen Einkommen halt oder für die vielen Menschen, die halt sowieso viel rumliegen haben, relativ wenig lohnt. Das ist aber egal, dass die nicht arbeiten, aber bei den Arbeitslosen wird halt immer gesagt, dass sie halt, dass es keinen Anreiz mehr gibt zu arbeiten, weil der Abstand so gering ist. Ja, das kann man aber machen, indem man halt, wenn man halt nicht das Existenzminimum runterbekommen kann, was die Arbeitslosen dann halt bekommen, also die ohne arbeiten, gibt es halt die Chance, den Lohn halt zu erhöhen, und dann ist das Lohnabstandsgebot wieder erfüllt und dann würden die Leute auch wieder anfangen zu arbeiten. Und wenn sie dann nämlich arbeiten und halt ihr Geld selbst verdienen und das vielleicht nicht durch irgendwelches Aufstocken vom Staat finanziert würde, wäre das halt nochmal schöner. Aber Mindestlohn und ähnliches dann entsprechend hoch zu haben. Aber wenn wir dieses Geld dann bei den kleinen Einkommen haben, diese kleinen Einkommen haben nicht viel. Sie haben die haben relativ wenig Chancen, viel zu sparen, weil sie dann halt den neuen Kühlschrank haben wollen, weil sie dann halt sich irgendwas anderes anschaffen wollen, weil sie vielleicht die Chance haben, eine größere Wohnung zu bekommen, weil sie mal einen Urlaub machen, weil sie mal einen Kurzurlaub machen, weil sie zum Friseur gehen endlich mal, weil sie ins Restaurant sich mal endlich leisten können. Das ist alles Nachfrage, die wirklich lokal dann tendenziell im Großen und Ganzen in Deutschland halt passiert, die dann wirklich dann direkt, wenn wir dann halt hier was machen, mit Mehrwertsteuer direkt halt unsere Staatskessel halt kommt und mit den Sozialabgaben halt da halt alles aufstocken halt würde. Und außerdem bekommen wir dadurch halt dann ein bisschen was mehr halt hin, weil wir dann ein bisschen was gemacht haben. Und unsere Unternehmen können halt auf sich selbst, also auf uns die eigene Bevölkerung machen und wir sind nicht mehr so abhängig davon, dass China unsere Sachen kauft oder wer auch immer. Natürlich sollten wir ein bisschen was europaweit denken. Also ich denke halt auch immer Europa aus verschiedenen Gründen, aber auch da europaweite Nachfrage. Deutschland verzerrt das Ganze durch diesen Exportweltmeister halt auch da immer ein bisschen was. Aber eine Binnennachfrage ist eigentlich was eher Positives, was eigentlich ein Staat versuchen sollte zu bekommen. Und da könnten wir halt ansetzen, um da halt was zu machen und dadurch die Wirtschaft anzukurbeln. Wenn wir die Wirtschaft ankurbeln, halt auch dann unsere anderen Einkommen dann halt wieder anzukommen. Wir werden nicht viel mehr Arbeitnehmer halt werden in Deutschland, aber wir können trotzdem halt mit der Arbeitskraft, die wir halt haben, versuchen halt was Beste daraus zu machen. Und da könnten wir halt hier ein bisschen was ansetzen, anstatt dass halt wir dafür sorgen, dass ein paar Leute immer größere Stapel an Geld irgendwo hinlegen und sparen oder investieren, könnten wir halt dafür sorgen, dass halt das ein bisschen was breiter wird und halt dadurch die Nachfrage halt hochkommt, weil die großen Einkommen typischerweise nicht so viel ausgeben, prozentual gesehen von ihrem Einkommen ausgeben im Dinge von konsumieren, wie halt das die geringeren Einkommen halt machen. Genau, dann gibt es noch immer so ein schönes Ding, was gerne gebracht wird, dass halt Unternehmen halt immer sagen, wir müssen jetzt sparen, sparen, sparen und wir müssen halt, wir wollen entlasten und das sind alles Kosten, wir müssen Kosten reduzieren. Das ist so eine Sicht, die schön im Kleinen funktioniert, aber wenn alle Unternehmen das halt machen, dann entlassen alle Unternehmen jetzt schön ihre Mitarbeiter. Das heißt, wir haben plötzlich ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die halt nicht mehr arbeiten, die plötzlich arbeitslos sind. Es wird halt nicht investiert in die Unternehmen und es bleibt halt da ganz viel stecken. Und das, wenn das jedes Unternehmen so schön für sich die Kosten spart, erhöht das die Kosten für die Allgemeinheit. Das heißt, diese unternehmerischen Sinn von wegen, wir müssen Kosten sparen, löscht halt nicht die Kosten weg, sondern diese werden halt nur verschoben von A nach B und dann irgendwann in den Staat verschoben und der Staat hat nachher diese Kosten von den Arbeitnehmern, die halt nicht mehr arbeiten, sondern halt arbeitslos sind, nur in dem Beispiel zu bleiben. Und da kann man nicht immer weiter Kosten sparen, weil das kann, die Menschen sind da, die kann man nicht weiter irgendwo hin verschieben. Das heißt, vieles, was im Kleinen halt Sinn macht, macht makroökonomisch im Großen für die in eine Volkswirtschaft halt nur begrenzt Sinn. Was auch schon unser lieber Herr Keynes vor langem halt festgestellt hat. Deswegen gibt es halt auch diese Tendenz des antizyklischen Finanzpolitik, die übrigens auch bei uns in der Schuldenbremse schon die ganze Zeit drin gestanden hat. Das heißt, wenn wir eine Krise haben, dann darf halt mehr ausgegeben werden, als wenn wir halt gerade keine Krise haben, dann halt weniger, muss halt gespart werden. Aber in der Krise soll halt ausgegeben werden. Und wir haben gerade eine Krise, die so lang anhaltend ist wirtschaftlich, wie es noch nie in der Bundesrepublik vorher gegeben hat. Also von der Rezession und ähnliches in der Art, also wie viel wir halt gerade nicht haben. Deswegen wäre es verdammt sinnvoll, vielleicht mal dahin zu schauen und zu schauen, dass wir da halt nämlich genau das tun, nämlich da halt auch gerade in den Sozialstaat investieren, also beziehungsweise gerade dafür sorgen, dass wir halt eine Nachfrage bekommen. Das ist nämlich das, worum es dann halt geht, dass wir da halt pushen, dass wir da zum einen halt die staatliche Nachfrage in Form von Investitionen in die Infrastruktur oder sowas halt haben, also dass wir da halt die Nachfrage von wegen, liebe Unternehmen, baut uns irgendwas halt bekommen, aber umgekehrt herum halt auch Geld zu den Bürgern halt geben, dass die dann halt irgendwas machen können, kaufen können. Was übrigens in den USA gemacht wurde. Von Trump und von Biden, nur so als Info. Und anderen Ländern halt auch. Deswegen haben die geschafft, teilweise die Wirtschaft auch wieder ein bisschen was anzukurbeln. Genau. Ja, und dann noch mein letztes Fazit. Der Staat ist halt keine schwäbische Hausfrau, wie ich in meinem letzten Vortrag halt hatte, aber ist halt auch kein Unternehmen, sondern dürfen halt nicht unternehmerisch halt die ganze Zeit denken, sondern müssen volkswirtschaftlich halt dran denken. Und deswegen sind Unternehmer nicht unbedingt die allerbesten Wirtschaftsratgeber, sondern man muss halt vielleicht an die gehen, die sich halt wirklich damit ein bisschen was beschäftigen. Genau, jetzt hätte ich noch Zeit für 5 Minuten für Fragen.
Gibt's Fragen, dann wachelt mit dem Tentakel und ich bringe euch das Mikro.
Oder Kommentare.
Oder mit dem Ohr. Was war deine Motivation hinter dem Talk? Also es ist nicht passiv-aggressiv gemeint ja. Oder so, sondern mich würde es wirklich interessieren.
Ich komme immer wieder, also ich unterhalte mich immer wieder mit diversen Leuten und bekomme halt das Feedback, dass viele, also ich meine, das waren jetzt Sachen, die relativ in den Medien gewesen sind. Ich habe mich nicht so gut auf den Vortrag vortragen bereiten können, wie ich es gewollt hätte. Aber ich bekomme sehr häufig das Feedback, dass Leute halt viele Dinge aufschnappen und dann sehr häufig dann aus genereller Kapitalismuskritik halt die relativ abblocken, aber halt nicht genau hinschauen, was das für einen Detaileffekt hat. Und ich versuche halt so ein bisschen was zu sagen, ja, aber wir sind halt in dieser Welt drin und was bedeutet das halt jeweils und wohin geht das halt Ganze? Das ist so ein bisschen was so mein Ziel mit dieser Art Vorträge ist, von wegen, ja, wir haben da was, aber schaut uns das mal aus. Wie gesagt, Keynes ist ja auch ein klassischer Wirtschaftswissenschaftler sozusagen, halt an und wir schauen halt mal in diese Kapitalismus-Dinge rein und schauen halt mal, was das eigentlich bedeutet, anstatt einfach zu sagen, nee, das ist eh alles böse. Sondern was bedeutet das im Detail? Das ist so meine Idee da dran.
Sonst noch Fragen?
Ja, gerne. Auf Folie 22.
Ja.
Ja. Da steht das Wort Haushaltsbruttoäquivalenzeinkommen. Was heißt da die Äquivalenz?
Ich weiß, dass ich, als ich den das Ganze mal dazu gelesen hatte, also ich habe das tatsächlich kopiert halt aus einem Vortrag in der Zeit gewesen, habe ich blöderweise jetzt nicht geschafft, noch die Referenz zu haben, 2017 in der Zeit gewesen von Fritzsche in einem Beitrag. Ich weiß, dass ich mir damals erarbeitet hatte, aber ich kann es ja leider gerade nicht sagen. Okay. Ich meine, es ist, dass es halt verschiedene Einnahmequellen oder sowas geben kann und dass es halt normiert, irgendwas, eine Normierung ist da drin, aber ich weiß es nicht mehr genau, deswegen sage ich jetzt einfach mal, schau selbst nach. Tut mir leid. Mir geht es mehr um die generellen Dinge, aber ja. Genau, findet man sicherlich online.
Und die zweite Frage ist, sehe ich das richtig, dass die bei den Top 1% alle Steuern verschwinden, bis auf die Einkommens- und Unternehmenssteuer?
Nein, jein. Also im Prinzip gibt es halt da nicht mehr, also der Rest spielt da keine große Rolle mehr. Dann die Mehrwertsteuer ist dann irrelevant. Das sind halt wirklich riesengroße Einkommen, um die wir halt reden. Und die ganzen Sozialbeiträge spielen da halt auch keine Rolle mehr, weil im Zweifel auch gar keine Zahlen, je nachdem, was sie halt, was sie für Einkommensbasis haben. Und im Endeffekt, die anderen sind im Großen und Ganzen, gehen halt weg, wobei wir halt auch eine Kapitalsteuer haben von 25% oder sowas. Die spielen dann in diesen Größenordnungen sehr viel größere Rolle als halt die anderen Dinge.
Ja. Das heißt, also interpretiere ich das richtig, dass dieses Geld am Ende nicht mehr ausgegeben wird, weil sonst würde ja Mehrwertsteuer anfallen.
Ja, im Verhältnis wird da halt, fällt dann nicht so viel Mehrwertsteuer an, richtig, hast du gut erkannt. Also wobei natürlich umgekehrt rum Kapitalsteuer auch irgendwo, aber ja, also Umsatzsteuer halt, aber das ist dann auf der anderen Seite halt als Unternehmer und nicht als, als Privatmensch. Genau, das spielt da keine Rolle mehr. Oder kaum noch eine Rolle, also keine ist übertrieben, aber ja. Genau.
Damit sind wir am Ende des Talks.
Das sind interessante Themen, womit man sich auch gerne mal ein bisschen was auseinandersetzen kann. Ja. Wenn ihr Spaß habt, euch mit solchen Themen zu beschäftigen, viel Spaß. Ansonsten entlasse ich euch zu anderen Themen.
Dankeschön. Genau.